Der Standpunkt bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Heute mit dem Thema, was hat das Leiden Jesu mit mir zu tun? Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind. Mit dem heutigen Palmsonntag beginnt die Karwoche. In der Heiligen Messe haben wir die Leidensgeschichte Jesu vorgetragen bekommen, in diesem Jahr aus dem Markus-Evangelium. Die Evangelienberichte sind ja ausgesprochen nüchtern in ihrer Schilderung über das, was damals in Jerusalem passiert ist. Später haben Forscher, Romane und Filme wie The Passion diese unglaublich brutale römische Folter und Kreuzigung bis ins Detail nachzuvollziehen versucht. Aber selbst wenn uns das erschüttert, so stellt sich doch die Frage, was soll das eigentlich, eine unmenschliche Hinrichtung so zu zelebrieren, wie die Kirche das seit Jahrtausenden tut? Und was sollen wir davon haben, wenn ein unschuldiger Mensch vor 2000 Jahren eines brutalen Todes gestorben ist? Über diese Fragen sprechen wir hier im Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Philosophen und Psychiater Dr. Dr. Boris Wandruschka. Er hat vielfältige Ausbildungen absolviert und Berufserfahrungen gesammelt. Ich versuche es kurz zu machen. Dr. Wandruschka ist Facharzt für Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin, Facharzt auch für Allgemeinmedizin, freier Dozent für Philosophie und Leiter der Forschungsstelle Bela von Brandenstein und sein Werk am Lehrstuhl für christliche Religionsphilosophie der Universität Freiburg im Breisgau. Und heute Abend zum Standpunkt begrüße ich Dr. Dr. Boris Wandruschka ganz herzlich. Willkommen.
Guten Abend, Frau Fröhlich. Guten Abend, alle Hörer.
Guten Abend, Dr. Wandruschka. Das Thema Leid und Kreuz beschäftigt Sie ganz intensiv. Sie haben mehrere Bücher dazu veröffentlicht, unter anderem neuerdings eben die mehrbändige Philosophie des Leidens. Warum Ihr so intensives Interesse für ein doch eher düster klingendes Thema?
Ja, natürlich ist es ein düsteres und belastendes Thema. Warum ich mich damit beschäftige, schon von früh an, spätestens seit meinem 14. Lebensjahr, ist, weil das Leiden von meiner Geburt an eine außerordentliche Rolle spielt. Man kann das Leiden, wenn es ein gewisses Ausmaß annimmt, ja als eine Lebensverneinung verstehen. So war es bei mir auch. Immer wieder zum Beispiel, wenn man an Krebs erkrankt, was bei mir auch der Fall war, oder anderes. Und insofern war ich ganz genötigt, mich damit auseinanderzusetzen, schon als Baby, dann als Kleinkind und so weiter. Dann in der Pubertät nochmal ganz massiv. Und in dieser Zeit erwacht ja dann das Bewusstsein und stellt Fragen, was ist da los, warum geht es mir so, warum geht es mir so furchtbar und anderen vielleicht nicht so oder zumindest nicht so schlimm. Dann die Sinnfrage, was soll das, wie lange soll ich das aushalten, muss ich das überhaupt aushalten? Ja, also das Fragen begann und nahm eigentlich bis heute kein Ende. Aber klar, ich habe mir dann auch Kompetenzen erworben, ab meinem 14. Lebensjahr eben die Philosophie dann in einem Internat bei den Jesuiten, die mich da sehr unterstützt haben. Dann bald natürlich auch das Medizinstudium, das Philosophiestudium, die Psychotherapie. Habe ich mich auf vielen Ebenen immer wieder mit dieser Frage auseinandergesetzt, dann nicht nur wegen mir selber, sondern auch, weil ich dann mit dem Leiden von Patienten, von Menschen konfrontiert war und auch da wissen wollte, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Muss man Leiden einfach ertragen? Darf man es verändern? Darf man es vermeiden? Darf man es verhindern? Und so weiter. Also Grundfragen des Umgangs mit dem Leiden. Und da stellten sich mir eben dann schon sehr früh mit 20 wichtige Fragen. Was ist das Leiden überhaupt? Woher kommt es? Und wie kann ich mit ihm konstruktiv umgehen? Und aus diesen drei Fragen habe ich meine mehrbändige Philosophie des Leidens entwickelt. Das ist so ganz grob mal der Hintergrund.
Knapp zusammengefasst. Wer es ausführlicher hören möchte, kann die Geschichte, die Lebensgeschichte von Dr. Wandruschka nachhören. Unter der Rubrik Lebenslinien ist sie in der Sendereihe Lebenshilfe am 14. September, also am Fest Kreuzerhöhung des vergangenen Jahres, gesendet worden. Findet man bei uns im Podcast unter eben Lebenslinien der Rubrik. Und dann am 14.9. des vergangenen Jahres hat Dr. Wandruschka seine Geschichte erzählt zum Nachhören. Das war jetzt so der eine Punkt, Ausgangspunkt des Bogens, Ihre persönliche Geschichte, also der Mensch, der leidet. Jetzt spannen wir den Bogen ganz rüber, eben über die Kirche, auch zu den, die den Glauben weitergibt seit 2000 Jahren, zu dem Leiden Jesu. Wir haben das heute in der Liturgie wieder gehört und ich denke, dass es vielen so gehen wird wie mir. Man hat das so oft gehört schon, nicht? Diese ganzen Kreuzweg, Leidensgeschichte. Natürlich. Dass man ist ja auch konfrontiert im Alltag mit Kreuzen, im Zimmer hängend oder um den Hals eine Kette. Also dass da auch, wie sehen Sie das, Dr. Wandruschka, manchmal so ein bisschen eine Gefahr einer Gewohnheit eintritt. Man hat es schon so oft gehört und es berührt einen kaum noch.
Es gibt mehrere Gefahren. Die eine ist natürlich, dass man abstumpft. Ja, das ist wie mit den Nachrichten, wenn man ständig und zu viel davon hört, stumpft man halt ab und unsere Empathiefähigkeit ist dann einfach überfordert und wir schalten ab. Ist ja wie eine Art Selbstschutz und spüren dann gar nicht mehr, um was es eigentlich geht und was das Leiden eigentlich uns sagen will. Sei es nun das eigene, sei es nun das Leiden anderer. Klar, das ist eine Gefahr oder auch im Fall von Jesu Leiden, sein Leiden. Warum eigentlich das Ganze? Sie sagten in unserem Vorgespräch, warum zelebrieren wir das Leiden zu zelebrieren, ist das nicht völlig abwegig? Man könnte fragen, ist das nicht eigentlich pervers? Die andere Gefahr ist, die auch in der Religionsgeschichte immer wieder auftrat, auch Christentum, dass das Leiden quasi überhöht wird, dass man eine Leidenslust entwickelt, dass man das Leiden sucht, dass man sich selber Schmerzen zufügt. Denken Sie an die Geißler, die Flagellanten, an gewisse Praktiken in den Mönchsorden, die bis zur Selbstzerstörung gingen oder zur Selbstverletzung oder Erkrankung durch gewisse Praktiken. Das ist dann auch eine Gefahr, dass das Leiden sozusagen verselbstständigt wird und nicht mehr im Gesamtkontext gesehen wird. Und da können wir sicherlich in Bezug auf Jesus ganz klar sagen, dass er nie das Leiden gesucht hat. Er hat es, wo es ihm begegnete, die ganzen Heilungen natürlich, hat er es versucht auch zu überwinden. Und er hat nicht gesagt, Leiden ist toll, stürzt euch ins Leiden. Auch er selber nicht. Er hat natürlich dann gehorcht, als er wusste, er musste nach Jerusalem, aber nicht, weil er Lust auf Leiden hat. Und im letzten Gebet, in Gethsemane, wird es ja auch nochmal ganz deutlich, dass er nicht das Leiden als was per se Positives nimmt, sondern wenn möglich, lass den Kelch an mir vorübergehen. Wenn das nicht möglich ist aus irgendeinem Grund, dann nehme ich es auf mich. Da ist jetzt der entscheidende Punkt. Welchen Sinn hat das Leiden? Das hat Jesus natürlich erkannt, welchen Sinn es für ihn hat, sein Leiden. Sonst hätte er es nicht auf sich nehmen können. Und so sind auch wir natürlich immer wieder gefragt, wenn wir leiden, ja, welchen Sinn hat das jetzt in meinem Leben, in meiner konkreten Lebenssituation? Was sagt mir das über mich? Grundsätzlich ist das Leiden natürlich etwas Negatives. Das darf man einfach nicht aus dem Auge verlieren. Und es zeigt an, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Irgendetwas verletzt oder gestört oder Unrecht, wenn man es jetzt moralisch nimmt. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Und dann muss man sich einfach die Frage stellen, ja, was ist nicht in Ordnung? Und dann sucht man einen Arzt auf oder einen Psychotherapeut oder auch einen Pfarrer oder Priester, um wieder Licht in das Ganze zu bringen. Das Leid ist ja auch ein Dunkel, um es zu verstehen, um natürlich Abhilfe zu schaffen. Wobei die Abhilfe kann auch darin bestehen, dass man sich dem Leiden ergibt. Ja, es gibt ja Leidensformen, die wir nicht verändern können. Ja. Und dann ist aber auch eine Form der Auseinandersetzung, vielleicht sich zu ergeben, es zu akzeptieren, zu tragen. Aber das muss nicht immer so sein. Ne? Gibt auch andere Antworten. Aber das ist ganz wichtig. Und wenn man sozusagen metaphysisch oder philosophisch oder jetzt noch höher spirituell nimmt, ist Leiden natürlich immer, immer, das ist ganz wichtig jetzt von der Religion her, immer der klare Befund, wir sind nicht im vollen Leben. Ja? Das volle Leben ist ja das Leben bei Gott oder in Gott und das ist immer leidfrei. Ja? Gott ist das Leben schlechthin, ist die Fülle. Da gibt es kein Mangel, kein Schaden. Und solange irgendwo noch Leiden in diesem Universum ist, ist die Welt noch nicht an ihr Ende angekommen. Also das Leiden ist spirituell gesehen auch immer eine Ferne von Gott. Und genau das zeigt uns Jesus. Ja, das zeigt er uns durch sein stellvertretendes Leiden.
Das finde ich jetzt ganz spannend, Dr. Van Dochter, nämlich Sie sagen, wo Leid ist, ist nicht Gott, nicht ganz in Fülle. Jetzt ist Jesus ja Mensch und Gott und genau. Doch hat er gelitten. Sie haben eben auch gesagt, Jesus hat nicht freiwillig das gesucht, sondern es ging nicht anders. Ja. Vielleicht nähern wir uns mal der Frage von der Seite, warum ging es nicht anders für ihn und wie kann es sein, dass in Jesus Gott dann doch irgendwie leidet?
Richtig. Also es ist jetzt komplex und vielschichtig. Warum leidet Jesus und was hat das mit mir zu tun? Also die erste, sozusagen banal klingende Antwort, aber banal ist sie ja dann letztlich doch nicht. Dieses in der Welt sein, ja, das ist so ein heideggerscher Ausdruck, dieses in der Welt sein ist ohne Leid nicht möglich. Ja, wer in diese Welt geboren wird, vielleicht gibt es ja noch eine andere, aber in dieser Welt ist das Leben ohne Leiden nicht möglich. Denken wir nur an harmlose Formen, in Anführungsstrichen, zum Beispiel Schmerzen oder Leiden, die mit unserer Entwicklung zusammenhängen. Also in der Pubertät zum Beispiel. Man spricht ja mal auch von Wachstumsschmerzen. Ja, da haben Jugendliche direkt Knochenschmerzen. Das ist ja nichts Pathologisches, das ist nichts Falsches. Aber in dieser Welt gehört es zur Entwicklung, zum Wachstum, zum Erwachsenwerden dazu.
Das beginnt ja schon bei der Geburt, nicht? Man startet ja schon mit einem Leid.
Ja, genau. Kant sagt einmal ganz nett, das Kind schreit bei der Geburt, weil es sagen will, ich will gar nicht in diese Welt. Das ist viel zu furchtbar. Das ist natürlich jetzt eine fast lustige Interpretation. Aber jedenfalls, die Geburt ist schon ein ungeheurer Kampf. Ich habe 200 Kinder zur Welt gebracht, deswegen weiß ich das. Wie gefährlich das auch ist. Ja, es geht ja oft auch schief oder es geht was schief und das ist ein sehr heikler Vorgang. Er ist mit Schmerz vor allem auf Seiten der Frau verbunden, aber auch das Kind muss mächtig kämpfen und einiges ertragen. Genau, da haben Sie völlig recht. Diese Welt ist ohne Leiden nicht möglich. Das heißt, wenn Jesus wirklich etwas Relevantes zu unserer Existenz aussagen oder vorleben will, kann das nicht ohne das Leiden gehen. Dann wäre er für uns uninteressant. Wenn das jetzt ein Gottmensch wäre, der nie litte, könnten wir sagen, schön, ja, dir ist gut gegangen, aber für uns bist du irrelevant. Ja, du hast unser Schicksal gar nicht geteilt. Ja, das wäre für uns also ein neutraler Gottmensch, der uns letztlich nichts sagt. Nein, er muss in unsere Existenz, das heißt, er muss, das, ich nenne es mal das allgemeine, den allgemeinen Daseinsjammer, das allgemeine Daseinsleid muss er auch erfahren und durchtragen, durchleiden. Ja, nicht erst am Kreuz, schon vorher. Er wird abgelehnt, er wird bekämpft, er wird bedroht und so weiter. Ja, da ist ja auch schon viel Leiden. Er wird missverstanden von seinen Jüngern und er weint ja oft, wenn er zum Beispiel jemanden leiden sieht oder über Jerusalem nachdenkt, dass gefallen ist und so weiter. Ja, also er leidet ja schon vorher und sein Leben lang. Er freut sich auch in vielen Dingen, aber das Leiden erfolgt nicht erst am Kreuz. Am Kreuz hat es nur seine definitive Form. Ja. Weil am Kreuz sozusagen geht es um ein bestimmtes Leid, nämlich um das Leid der absoluten Ohnmacht. Hier an dem Kreuz erfährt Jesus sozusagen einen Zustand, wo unsere Freiheit am Ende ist, wo wir nicht mehr uns ja, wortwörtlich bewegen können. Und solches Leid erfahren auch wir immer mal wieder. Also wer mal wirklich schwerstens krank war im Krankenhaus oder eine lebensbedrohliche Erkrankung hatte, der kann das ahnen, was das heißt, dass ich eigentlich völlig ohnmächtig bin. Und in diese Ohnmacht geht eben Jesus auch komplett rein, also wie es schlimmer eigentlich nicht sein kann. Er kann sich wirklich nicht mehr bewegen, er kann nichts mehr tun, er kann sich nur noch seinem Gott, unserem Vater, überlassen. Und das ist schon eine ganz wesentliche Botschaft, dass letztlich in unserem Verhältnis zu Gott können wir nichts tun. Wir können ihn nicht zu irgendwas bewegen mit irgendwelchen Tricks oder Werken oder Leistungen, sondern wir können uns nur überlassen, übergeben, hingeben, in dem Vertrauen, Gott kann dann das Richtige tun. Eben die Auferstehung ist ja dann die Antwort Gottes. Ja? Aber vorher haben wir den Zustand der kompletten Ohnmacht. Das ist ein wichtiger Aspekt.
Also das ist ein Aspekt. Auf der einen Seite.
Genau, ja, fragen Sie, sprechen Sie.
Ja, das ist der eine Aspekt. Also das heißt, Jesus geht in dieses ganz ohnmächtige Leiden hinein. Also das schon sozusagen eine Art Leid bis ans Ende ausgekostet, ja.
Genau.
Auch etwas, was wir erleben. Jetzt kommt bei ihm ja noch dazu, was wahrscheinlich ein großes Leiden der Seele ist, ist dieses furchtbare Unrecht, das ihm geschieht.
Genau. Da kommt noch jetzt eine geistige oder ethisch-moralische Ebene dazu. Man hätte sich ja vorstellen können, erkrankt an einer furchtbaren Krankheit und stirbt halt dann. Ja. Das hätte jetzt mit Unrecht oder moralisch problematischen, ethisch verwerflichen Situationen nichts zu tun. Nein, er erleidet ein Unrecht. Und das ist natürlich nochmal ein anderer Schmerz. Das ist nicht unbedingt ein physischer, körperlicher Schmerz, sondern ein seelisch-geistiger. Aber auch das ist eben eine Tatsache. In dieser Welt erleidet jeder Mensch Unrecht oder wir lassen andere leiden. Ja, das ist dann die Sünde. Also entweder wir fügen Leid zu, also wir tun Unrecht an anderen, manchmal sogar auch an uns selbst, auch ein wichtiger Gesichtspunkt, oder wir erleiden Unrecht. Das ist eben leider auch ein Zusammenhang, der universal die ganze Geschichte durchzieht, auf allen Ebenen, individuell, in der Familie, in der Gesellschaft, zwischen Nationen, Kriege und so weiter. Das heißt, das Unrecht gehört eben auch zu dieser Welt, die offensichtlich so weit weg von Gott ist, dass das möglich ist. In Gott wäre ja so das Unrecht nicht möglich. Ja? Wenn wir mal zu Gott heimgekehrt sind, können wir gar nicht mehr Unrecht handeln. Das ist unmöglich. Aber wir sind so weit weg, dass das Unrecht, dass sozusagen wir schaffen selber Raum für das Unrecht. Und auch da geht eben Jesus hinein. Auch da muss er hinein. Das wird ihm vom Vater auferlegt, dass er auch Unrecht erleidet. Und zwar wirklich eigentlich das Schlimmstmögliche, weil er gar nichts verbrochen hat. Ja? Wir können ja immer noch sagen, ja, ich erleide Unrecht, aber ich habe ja auch einiges Schlimmes selber getan in meinem Leben, dies und jenes. Das kann man bei ihm ja nicht sagen. Ja? Er hat kein Unrecht getan, jedenfalls ist keins bekannt und wir glauben auch nicht daran. Und dann ist es natürlich ein doppeltes, eine doppelte Ungeheuerlichkeit, dass er in dieses Unrecht hinein muss. Aber er muss hinein, damit er auch da mit uns gleichzieht, damit er unsere Existenzweise wirklich nicht nur denkt, sondern erlebt, durchfühlt, durchleitet.
Aber da könnte man ja meinen, Dr. Wadruschka, gut, er leidet Unrecht, er erleidet Schmerzen. Aber jetzt doch in einer wahnsinnigen Extremform. Man könnte meinen, ja, Jesus, musstest du es so übertreiben. Also das Kreuz ist wirklich ja sozusagen das Maximum. Könnte man sagen, dass Jesus dahin wollte, also sozusagen an das absolute Maximum und damit ist er da immer auf jeden Fall da gewesen, wo jemand anderes von uns hinkommen kann. Es kann sozusagen nicht schlimmer werden. Jesus war immer schon mal dort.
Genau. Also das müssen wir noch ein bisschen ausführen, denn es gibt ja noch eine Steigerung. Er erleidet ja nicht nur Unrecht, es geht ja noch viel weiter. Ja, das ist was Negatives, wenn man Unrecht erleidet. Sondern er erleidet auch noch den Entzug der Liebe Gottes. Ja? Das ist ja ein ganz problematischer Punkt in der Theologie, nach wie vor vielfach umstritten. Dieser berühmte Satz, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch das erleidet er noch. Ja, aber warum denn das? Ja, das ist vielen ein Rätsel und das ist aber für mich nach meiner Überlegung der allerwichtigste Punkt. Wenn er das nicht durchlitten hätte, würde das Ganze nicht stimmen. Warum jetzt das?
Weil es die Sünde ist ja die Entfernung von Gott, nicht?
Genau.
Das heißt, wenn er die Sünde auf sich nimmt, bedeutet das im Grunde Abtrennung von Gott.
So ist es. Genau, das ist sozusagen die Erklärung. Er hat aber keine Sünde begangen, also muss sich Gott einfach so entziehen, um zu zeigen, was das bedeutet, wenn wir uns von Gott trennen, nämlich durch Unrecht tun, durch Sünde, durch Verfehlung und so weiter, trennen wir uns von Gott. Und wenn Gott, was ja philosophisch klar ist und theologisch auch klar ist, das Leben schlechthin ist, dann ist die Abkehr von Gott, die bewusste, gewollte Abkehr von Gott der Tod, das nicht. Und genau das sozusagen lebt uns Jesus am Kreuz vor und muss er durchleiden. Nicht, weil er eine Sünde begangen hat, sondern und auch nicht, weil er den Zorn Gottes besänftigen muss, sondern weil er uns damit zeigt, wenn ihr euch von Gott abkehrt, kehrt ihr euch vom Leben ab und dann fallt ihr ins Nichts, in den Tod, in schrecklichste Qualen. Nämlich die Qualen, die er ja auch leidet. Und das lebe ich für euch vor. Ich zeige euch, was passiert, wenn ihr euch weiterhin von Gott abkehrt oder wenn ihr euch Gott nicht wieder zuwendet. Reue, Umkehr und so weiter. Metanoia. Das zeigt er uns. Und das lässt sich natürlich nicht mehr überholen. Ja. Ein größeres Leid als der Absturz ins Nichts ist nicht möglich. Und diesen Absturz in die absolute Finsternis, physisch, das hatten wir ja mit den Schmerzen und so weiter, Qual am Kreuz. Psychisch, er wird verlassen von seinen Freunden. Moralisch, er leidet Unrecht. Aber auch metaphysisch, sozusagen theologisch, theosophisch, der letzte Lebensgrund wendet sich von ihm ab und lässt ihn sozusagen ins Nichts fallen. Nicht, weil Jesus das verdient hätte oder dergleichen, sondern weil er stellvertretend uns zeigt, das passiert mit euch und wollt ihr das wirklich? Und das können wir gar nicht wollen, weil wir es gar nicht ertragen können. Ja? Er kann das natürlich ertragen, weil er ein reines Herz hat, ein reiner Mensch ist und letztlich auch eben ein Gottmensch. Mhm. Und dann bekommt das Ganze einen Sinn und dann wird das Leiden auch nicht verherrlicht, sondern es bekommt einen ganz tiefen Sinn und bekommt natürlich dann seinen entscheidenden Bezug auf die Auferstehung, also die Rückkehr zum Leben. Was geht darum, wollen wir leben? Das ist die Anfrage. Jesus stellt, wollt ihr leben? Wollt ihr leben? Oder wollt ihr nicht leben? Ihr habt die Wahl. Ihr könnt euch dem Nichts überlassen, dem Nihilismus, oder wollt ihr leben? Und zwar das volle Leben, nicht so ein halbseidenes, nicht Fisch, nicht Fleisch, sondern das volle Leben. Wollt ihr das Leben in Fülle? Das ist die Frage. Und ja, die Frage zieht sich durch die ganze Weltgeschichte.
Ich erinnere mich daran, Dr. Wandruschka, dass mir mal jemand gesagt hat, das Kreuz Jesu steht, man kann sich hinwenden, wohin man will. Man wird das Kreuz Jesu finden als Angebot, umzukehren und einen neuen Weg zu gehen. Also gehe ich bis ans letzte Ende des Leidens, dann steht das Jesu Kreuz dort. Erlebe ich die tiefste Ungerechtigkeit, auch da finde ich Jesus. Gehe ich hinein in die größte Schuld, die schlimmste Schuld, auch da in dieser Gottferne der Schuld, werde ich das Kreuz Jesu finden. Also das heißt, im Grunde ist es dann eine Tür, die immer wieder den Weg ins Leben eröffnet.
So ist es. Also man könnte auch so sagen, seit Jesus kann niemand mehr, selbst wenn er es wollte, sich so weit von Gott entfernen, dass es keine Rückkehr mehr gibt. Das ist unmöglich, seit Jesus. Habe ich mich richtig ausgedrückt? Haben Sie es verstanden? Also seit Jesus, ich habe dasselbe gesagt wie Sie, nur in anderen Worten. Seit Jesus kann niemand mehr verloren gehen. Es kann nur der verloren gehen, und der geht auch verloren, der das will. Aber jeder, der nur irgendeine minimale Bereitschaft hat, umzukehren, zu sagen, ich bin zwar ein großer Sünder, ich schaffe gar nichts mehr, bin ein Versager, hilf Gott, hilf meinem Unglauben, ja, wie es in der Bibel heißt. dann geht die Tür auf. Also es ist nicht mehr möglich, so weit von Gott wegzufallen, dass es keine Umkehr mehr gibt. Sie können der größte Verbrecher sein, Hitler, Stalin, egal wer. Wenn die wirklich innerlich umkehren, wird Gott nicht die Türe verschlossen lassen. Das ist das Angebot. Und darum geht, deswegen ist es ein, das Kreuz ist ein Ruf zum Leben. Aber aus dem maximalen Tod heraus, aus dem maximalen Nichts erfolgt der Ruf. Und das muss so sein, damit keiner verloren geht, außer dem, der das so will. Es gibt ja auch in der Theologie die Möglichkeit, der Teufel, der Satan wird ja so gedacht, dass der grundsätzlich dieses Angebot ablehnt. Und wir können nicht ausschließen, dass es auch Menschen gibt. Aber die Kirche hat bis heute keinen einzigen benannt. Ist ja auch interessant. Ja, keinen einzigen, von dem sie sagen könnte, der kommt nicht mehr zu Gott zurück. Das kann ich nicht sagen. Ja,
das letzte Gericht ist uns da nicht überlassen. Das hat jemand anderes für sich gepackt.
Ja, so kann man es auch sehen. Aber das ist ein bisschen schwierig. Also ich denke, es ist passender, wenn man sagt, die Tür ist eigentlich immer auf. Es liegt dann natürlich darin, ob man wirklich nochmal sich öffnet für Gott. Ja, das kann uns ja Gott nicht abnehmen, dann müsste er unsere Freiheit zerstören. Er kann ja nicht uns zwingen zum Guten. Da hat er auch eine Grenze gesetzt für sich sozusagen, indem er uns als freie Wesen erschafft, kann er unsere Freiheit nicht zwingen wollen. Da würde er sich selbst widersprechen. Also wir müssen schon auch das Angebot auch annehmen wollen, zustimmen im fundamentalsten Sinne. Und da wird es wohl auch welche geben, die dem nicht mehr zustimmen. Das kann schon sein. Aber das ist natürlich eine andere Frage. Nur jetzt das Leiden, welchen Sinn das Leiden hat, ist klar. Es ist dieses Leiden des Todes, des Nichts auf allen Ebenen. Und zwar so radikal, wie es radikaler nicht sein kann. Das muss das sein. Das steckt dahinter.
Was hat das Leiden Jesu mit mir zu tun? Diese Frage stellen wir hier im Standpunkt bei Radio Horeb am Palmsonntag mit Dr. Boris Wandruschka. Er ist Philosoph und Psychiater, Therapeut. Wir haben als erste Antwort auf jeden Fall mal die Kernantwort vielleicht, die Dr. Wandruschka uns gibt. Das heißt, das Leiden Jesu öffnet die Tür, egal in welcher Lebenssituation wir uns befinden, selbst in der größten Gottferne, die wir als die Sünde als Gottferne sehen. Selbst dort ist die Tür noch geöffnet, um wieder ins Leben und zu Gott und ins Leben zurückzufinden. Das ist die eine Antwort. Aber es gibt sicher noch, ich denke, Dr. Wandruschka, an das Leiden Jesu, an das Kreuz kann man sich immer nur von allen möglichen Seiten herantasten. Es ganz ergreifen zu wollen, würde wahrscheinlich bedeuten, Gott ganz zu verstehen und ganz zu besitzen. Es gibt ja noch einige andere Fragen, die damit zusammenhängen. Es gibt so einen Satz zum Beispiel, wir vollenden an unserem Leib, was an den Leiden Jesu noch fehlt. Das ist so etwas, was auch noch mit dem Leiden vielleicht zu tun hat. Oder auch der Gedanke, den wir jetzt mal außen vor gelassen haben, auch was bedeutet das Ganze mit der Strafe, die auf Jesus liegt, wie es auch Petrus zum Beispiel schreibt. Darüber wollen wir gleich noch weitersprechen hier im Standpunkt. Wir hören erst eine Musik und dann geht es weiter mit im Gespräch mit Dr. Boris Wandruschka.
Du hattest mich vor Augen dort am Kreuz. Der Schöpfer des Lebens getötet.
Mich hatte Jesus vor Augen dort am Kreuz, haben wir gerade in dem Lied gesungen, gehört. Wir sprechen über das Leiden Jesu. Was hat das mit mir zu tun? Hier im Standpunkt bei Radio Horeb ist unser Gast Dr. Boris Wandruschka. Er ist Psychiater, Therapeut, Philosoph und arbeitet an dem Thema Leiden, Kreuz schon seit vielen, vielen Jahren, im Grunde schon seit seiner Kindheit und Jugend durch großes persönliches Leiden. Und von verschiedensten Richtungen aus sozusagen hat er sich dem Thema angenähert, auch als Wissenschaftler darüber geschrieben. Wir sprechen hier im Standpunkt mit ihm. Dr. Wandruschka, wir haben als Kerngedanken jetzt mal mitgenommen aus dem ersten Teil dieser Standpunktsendung etwas, was man vielleicht auch mit dem Psalm 139 beschreiben könnte. Da hat ja der Psalmist schon im Alten Testament gesungen, wohin soll ich gehen vor deinem Geist, wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht, egal wo ich hinginge, nämlich die Flügel der Morgenröte, blieb ich am äußersten Meer selbst, wenn ich sprechen würde, Finsternis möge mich bedecken und Stadt und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch die Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Also das heißt, Gott ist, selbst wenn wir in die äußerste Finsternis gehen, seit Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er bei uns und bietet uns an, bei ihm zu sein. Das ist die eine große Kernbotschaft, die wir jetzt mitgenommen haben. Jetzt gibt es aber noch andere Aspekte, die mit dem Kreuz verbunden sind. Nämlich, da gibt es ja auch die ganze große kirchliche Tradition. Meine Sünden haben Jesus mit ans Kreuz gebracht. Ich habe Mitschuld ans, also er ist für mich gestorben, auch für meine Schuld. Und umgekehrt dann auch, kann ich mit meinem Leiden Jesus bei seinem Erlöserleiden helfen? Vielleicht können Sie auf diese beiden Aspekte auch noch eingehen.
Ja, also das ist vielleicht, wenn man es ganz grundsätzlich fasst, jetzt auch bei diesen beiden Aspekten, die Sie noch einbringen, das Leiden, ob das Leiden jetzt Jesu oder unser Leiden, ist nie nur eine völlig singuläre, isolierte Angelegenheit, sondern steht immer in Verbindung mit dem anderen, mit dem Mitmenschen, mit der Menschheit überhaupt. Also da ist ein wesentlicher Bezug. Ja. Das Leiden ist bezogen auf die Menschen, mit denen ich eben zu tun habe. Und das ist natürlich bei Jesus auch so. Und das hat natürlich Folgen. Ich will jetzt erstmal eine positive sagen, das kennen wir ja schon aus unserem Alltag, dass das Leiden eigentlich in uns ein Mitgefühl erweckt, also das Mitleiden, das Mitgefühl, die Empathie. Und dazu sind wir natürlich auch gerufen, wenn irgendwo Leiden ist, dass wir uns davon berühren und bewegen lassen. Also das wäre, glaube ich, erstmal das Fundamentale, dass man den zwischenmenschlichen, also intersubjektiven Charakter des Leidens sieht. Das Leiden ist bezogen nicht nur auf mich, natürlich, klar, ich leide und ich will das Leiden überwinden, aber es hat eben immer auch mit den Mitmenschen, mit der Mitwelt zu tun und so auch im Falle Jesu. Das ist klar. Jetzt im Falle der Schuld, das ist ja Ihre erste Frage. Naja, das gehört eigentlich in den Komplex, den wir vorhin besprochen haben. Die schlimmste Entfernung von Gott ist natürlich die Sünde. Das heißt, die bewusste und willentliche Abkehr von Gott bzw. von seiner Weltordnung. Ja, also das würde ich schon ganz, ganz scharf so formulieren wollen, weil oft wird alles Mögliche als Sünde bezeichnet. Das sollte man nicht verwässern. Also Sünde im vollen Sinne ist nicht möglich, wenn man keinen Gottesglauben hat zum Beispiel. Ein Atheist kann nicht sündigen, das gibt gar keinen Sinn. Der kann nicht sündigen. Der kann sich falsch verhalten, der kann ein Recht brechen und dafür bestraft und verurteilt werden, aber der kann nicht sündigen. Sondern sündigen heißt, dass ich wirklich an Gott glaube und bewusst mich ihm widersetze. So. Und das ist natürlich dann auch eine Schuld. Ja, da werde ich schuldig Gott gegenüber und natürlich auch mir selber gegenüber und meistens auch irgendwelchen Mitmenschen. Und diese Schuld hat verheerende Folgen. Vor allem natürlich die Gottesdistanz oder den Gottesverlust. Aber nicht nur das, sondern auch innere Folgen hat es zum Beispiel eben den Gewissenskonflikt, viele seelische und geistige Folgen hat es, dann aber auch zwischenmenschliche Entfremdungen. Also wir entfremden uns nicht nur von Gott, von dem zuerst, sondern auch von uns selbst und vom Mitmenschen. Und indem eben jetzt sozusagen Jesus für uns stirbt oder für uns die Schuld auf sich nimmt, sagt, nimmt er uns natürlich nicht die Schuld weg, das geht ja gar nicht. Sondern er sagt nur, ihr seid nicht mehr sozusagen diesen Folgen, diesen unausweichlichen Folgen hoffnungslos ausgeliefert. Ja. Die Schuld ist nicht sozusagen was Definitives und Endgültiges und damit seid ihr verloren, sondern die Schuld ist revidierbar. Und das hat er sozusagen mit seiner Tat, hat er das ein für alle Mal und endgültig vollzogen. So, jede mögliche Schuld ist überwindbar, also ist vergebbar, jetzt in biblischer Sprache von Gott vergebbar. Sie bedeutet nicht ein endgültiges von Gott entfremdet sein und mit all den Folgen, die das hat. Ja. Also
könnte man auch sagen, Dr. Wandruschka, dass wenn dadurch, dass Jesus sich ja mit Menschen in Not identifiziert oder auch mit dem, was wir unseren Mitmenschen tun, das tun wir ja ihm. Das heißt, wenn ich einen Kranken besuche oder einen Gefangenen, dann tue ich das ihm, hat er gesagt. Umgekehrt, wenn ich ihn nicht besuche, dann besuche ich auch ihn nicht. Das heißt, er identifiziert sich ja auch mit den, das heißt, wenn ich Schuld verursacht Leid, wenn ich einem Menschen Leid zufüge, treffe ich automatisch auch Jesus.
Natürlich, weil er natürlich universal ist. Ja, er vollzieht sein Opfer ja für jede mögliche Kreatur, also jedenfalls jeden möglichen Menschen. Und damit ist er natürlich überall. Ja? Und als Gottmensch ist er auch real überall oder wie auch immer jetzt die Präsenz zu denken ist. Er ist mit jedem Geschöpf verbunden und vor allem natürlich mit dem leidenden Geschöpf, ja, so wie es die Evangelien ja auch nachzeichnen. Er entzieht sich nicht den leidenden Menschen, ob es nun Sünder sind oder nicht, egal, krank oder was auch immer. Er ist für sie da und er leidet mit ihnen mit. Und nicht um das Leiden irgendwie einfach nur zu bestätigen, sondern um es auch zu überwinden, um es zu lösen. Ja, also insofern gilt natürlich dann auch das Umgekehrte, wo wir Leid erzeugen, selbst Leid verursachen, tun wir auch ihm ein Leid sozusagen. Klar, weil er natürlich überall präsent ist. Er ist mit jeder Kreatur verbunden, vor allem mit der Leidenden, mit der bedürftigen Kreatur, die ihn braucht. Und das heißt, er fühlt da mit. Ja. Dieses Mitgefühl Jesu ist ein göttliches Mitgefühl und das muss ja grenzenlos sein. Das kann nicht irgendwo Halt machen und sagen, nee, also bei den Deutschen fühle ich nicht mit, die haben so Schlimmes begangen da, die klammern wir mal ein, ich fühle jetzt nur noch mit den Polen oder was. Das gibt natürlich keinen Sinn. Sein Mitgefühl ist universal, das heißt aber auch, er wird natürlich auch getroffen sozusagen von allem Leiden, was wir uns gegenseitig antun. Ja. Wobei natürlich als Gottmensch überwindet er es natürlich auch gleichzeitig, das muss man auch sehen. Also er gerät natürlich nicht mehr in den Zustand der Gottferne, das in dem wir dann sind. Das passiert ihm natürlich nicht mehr. Insofern spürt er natürlich alle unsere Gefühle mit, Trauer, Schmerz und so weiter, aber gleichzeitig sozusagen überwindet er sie auch in seinem Geist, weil er ja auch in der Fülle des Lebens, der göttlichen Fülle steht. Und das ist sozusagen, er ist ja immer beides, er ist immer der Gekreuzigte und der Auferstandene. Sonst würden wir in Absurditäten geraten, dann gäbe es keine Erlösung, sondern alles Leid, was er mitfühlt, erlöst er gleichzeitig, auch wenn wir das nicht so wissen und auch nicht mitkriegen in jedem Fall. Aber in ihm ist es schon alles erlöst. Ja, in ihm ist es alles in der Auferstehung natürlich auch schon mit erlöst. Das muss man mitdenken. Also und das ist natürlich eine Riesenhoffnung.
Das heißt, Jesu Leiden hat mit mir zu tun. Ich bin mit als Verursacher auch, weil wenn ich sündige, treffe ich Menschen und damit treffe ich auch Jesus oder... Genau, er leidet mit und er ist mit betroffen und auch dadurch schon. Jetzt, wie sieht es aus mit dem umgekehrten Gedanken, dass wir, wie Petrus sagt, wir vollenden an unserem Leib, was an den Leiden Jesu noch fehlt, ist der Paulus-Zitat. Genau, Petrus war das andere.
Ja, das ist ein Rätselwort. Das erläutert ja Paulus überhaupt nicht. Man spürt, dass das was ein gewaltiges Wort ist und von der großen Tiefe und Souveränität. Und vielleicht müssen wir uns auch eingestehen, wir können es letztlich nicht verstehen. Aber auf einer vordergründigeren Ebene stimmt es natürlich. Es ist sozusagen ein Faktum, weil ja auch nach Jesus ist ja das Leiden weitergegangen. Die Sünde ist ja trotzdem weitergegangen. Die Gottfinsternis, die Gottfremde, die Gottferne ist ja vielleicht sogar noch schlimmer geworden. Ja, also das hat ja nicht aufgehört. Und wenn wir jetzt sozusagen da den paulinischen Gedanken des Leibes Christi mitnehmen, wir, also die ganze Schöpfung, also zumindest die ganze Menschheit, ist sein Leib, ja, dann gehört natürlich auch unser Leiden noch dazu und geht natürlich über das konkrete Leiden jetzt dieses Jesus von Nazareth noch hinaus. Nicht jetzt was die Radikalität und Tiefe angeht, aber rein quantitativ sozusagen. Vollendet jeder Mensch quasi da auch, ja, so wie es halt Paulus sagt, trägt jeder Mensch noch dazu bei, im Positiven wie im Negativen natürlich auch. Wir sollen ja auch das Leid tragen und auch sozusagen im Sinne von Jesu selbst wirken, also nicht nur anderen Unrecht tun, sondern auch das Leid mindern in dieser Welt durch Vergebung, durch Barmherzigkeit, durch Hilfe, durch samaritanisches Leben. Ja. Also das gehört natürlich da als Aspekt auch dazu. Insofern hat es natürlich nicht aufgehört mit seinem Leiden. Das, zumindest so kann man es mal auf jeden Fall verstehen, würde ich sagen.
Also so. Das hat ja auch vielen Menschen auch einen tiefen Sinn im Leiden gegeben, nicht? Man hat es früher so ein bisschen altertümlich ausgedrückt, man tröstet Jesus. Einfach der Gedanke, bei Jesus zu sein und dass er vielleicht den Menschen nicht nur sozusagen von oben herab erlöst, sondern hinaufhebt in die große Berufung und Würde, mit ihm das Erlösungswerk mitzutun.
So ist es. Es ist eine Veredelung, sozusagen eine Art Theosis, Vergöttlichung des Leidens, unseres Leidens. Ja, wenn es natürlich auf ihn bezogen bleibt, ist es genau wie Sie sagen. Also wir sind dann auch unmittelbar mit ihm verbunden. Ja. Wir sind dann nicht mehr getrennt, und da er ja nun auch mit Gott unmittelbar verbunden ist oder Gott selbst ist, Gott Sohn, zweite Person, sind wir dann eben auch mit unserem Leiden in ihm, durch ihn, mit Gott und mit der Fülle des Lebens bleibend verbunden. Also diese Verbundenheit, glaube ich, ist das Entscheidende, und die Sünde ist ja immer Trennung, ja, Abtrennung, Durchschneiden von irgendwas. Und Isolierung und dieses Leiden, was sich eben mit Jesus verbindet, ist eben das Gegenteil davon. Ja, dann wird das Leiden konstruktiv sozusagen, produktiv, lebenszugewandt, während es im anderen Falle natürlich lebensabgewandt ist. Also Leiden kann ja auch tödlich sein, kann furchtbare Folgen haben und das Gegenteil bewirken von Leben und Verbundenheit, eben Trennung, Isolierung, Einsamkeit, Depression, Verzweiflung und so weiter, Tod. Ja. Mhm. Also Leiden ist ja immer zweischneidig. Aber wenn es auf ihn bezogen ist und wir es schaffen, sozusagen im Leiden uns ihm zuzuwenden, ist ja auffällig, dass auch Christen das oft nicht schaffen. Ja, also ich habe viele Patienten, die das dann sagen, ich kann einfach das nicht vor Gott bringen, vor Jesus bringen, das heißt nun, weil sie sich schämen, ja, ich habe aus irgendeinem Grunde schämen für ihr Leiden oder aus anderen Gründen, weil sie vielleicht auch zu stolz sind, gibt es viele Gründe, sie schaffen es nicht, ins Gebet zu gehen und zu sagen, das habe ich getan und damit komme ich nicht klar und hilf mir, steh mir doch bei, ich schaff's nicht mehr. Ja, diesen Schritt, den müssen wir schon selber dann tun. Und dann hat es einen erlösenden Charakter, wie die Beichte. Das ist ja nichts anderes. Die Beichte macht ja genau das. Das ist genau derselbe Vorgang. Und der Priester ist ja der Stellvertreter Jesu. Also das ist genau das. Man steht zu irgendetwas, was nicht in Ordnung ist, und erfährt dadurch eben wieder die Verbindung mit dem Urquell des Lebens, mit Gott und mit dem Rechten und mit dem Guten. Ja, dann löst sich diese Schuld oder Sünde oder was es auch immer ist, löst sich dann auf. Und die ist dann tatsächlich seelisch, geistig nicht mehr vorhanden.
Ja, die Beichte, eines der Sakramente, wie eigentlich im Grunde alle, die uns eng mit dem Kreuz verbinden, genau. Sei es die Taufe, nicht auf Jesu Tod und Auferstehung getauft, dann die Eucharistie, die Vergegenwärtigung des Opfers, genau. Kreuzesopfers Jesu, also wo wir an die Sakramente kommen, da steht auch das Kreuz Jesu, ja. Ich würde gerne noch einen letzten Punkt kurz ansprechen, um dann auch unsere Hörerinnen und Hörer dann bald in die Sendung mit hineinzunehmen. Das ist der Aspekt der Strafe. Also man hat ja bei Jesaja zum Beispiel, die Strafe liegt auf ihm, ja. Sie haben eben gesagt, das fand ich interessant, dass von ihren Patienten viele sich schämen ihres Leidens. Vielleicht, weil da doch der Gedanke noch herumgeistert, obwohl er ja unbiblisch ist. Jesus widerspricht dem im Evangelium vehement, dass eben Leiden eine Strafe Gottes sei, aber dennoch, wie ist dann doch der Zusammenhang am Ende mit der Strafe, die auf Jesus, das Opferlamm, das ist ja im Grunde auch ein stellvertretendes Strafe, Wiedergutmachung, nicht? Jesus opfert sich, hat ja das Lamm, hat es ja auch bis bei uns in die Liturgie hineingeschafft, als seht das Lamm Gottes.
Klar. Das ist auch nicht völlig falsch, aber man muss dann sehr genau bedenken und fein bedenken und differenzieren, dann macht es schon alles Sinn. Aber der Strafgedanke im menschlichen Sinne, so wie unsere Gerichte bestrafen, das auf Gott zu übertragen, ist grundfalsch und führt zu einem in der Regel beängstigenden Gottesbild. Ja, muss man Angst vor diesem Gott haben. Und im Letzten weiß man dann gar nicht, habe ich überhaupt eine Chance, erlöst zu werden? Und vielleicht gehöre ich doch zu denen, die verworfen werden und so weiter. Ja. Diesen Gedanken gibt es ja immer noch bei vielen, vielen Menschen, dass das sozusagen ein Gott der Willkür ist. Ja, der verwirft den und den anderen nimmt er an. Warum, weiß ich nicht. Sozusagen wie ein Glück, ja, wie ein Lotteriespiel. Und das kann es ja wohl nicht sein. Also daher mit der Strafe kommt man nicht weit. Die frühen Denker, also Augustinus und so weiter, haben ja das schon klar gesehen. Es gibt eine Strafe, natürlich, aber das ist die Sünde selbst. Mit der Sünde bestrafen wir uns einem Ausmaß, wie es eine äußere Strafe nie erreichen kann. Ja, die Sünde ist der Schaden, den wir uns zufügen. Eine äußere Strafe, eine Geldstrafe, eine Gefängnisstrafe, was es auch immer sei, selbst die Todesstrafe, ist nicht so verheerend wie die Sünde selbst. Die Sünde selbst ist die Strafe. Aber die Sünde begehen ja wir, die begeht ja nicht Gott. Ja. Also wir bestrafen uns eigentlich, ja, indem wir uns von Gott abkehren oder uns ihm widersetzen. Das ist eigentlich der entscheidende Gedanke. Da muss jetzt nicht Gott noch was draufsetzen, im menschlichen Sinne jetzt noch eine Strafe, eine Krankheit oder sowas. Das braucht es gar nicht. Was natürlich Gott tun kann, ist, dass er uns konfrontiert, dass er uns wachrüttelt durch ein Leiden. Das kann natürlich mal sein. Ja. Das ist sogar oft so, glaube ich, dass das Leiden die Funktion hat, uns aus unserer Erstarrung herauszubringen, ja, aus unserer Selbstgewissheit oder unseren Stolz oder was es auch immer sei, Verblendung, da kann auch mal eine Krankheit oder irgendein Unglück einen tiefen Sinn haben, uns zu erschüttern und das Leiden zwingt uns ja zur Reflexion. Was ist los? Was passiert mir da gerade? Wo stehe ich? Was habe ich gemacht und was habe ich unterlassen? Das ist ja ein tiefer Sinn des Leidens, dass es uns zu Bewusstsein bringt und uns fragen lässt. Man muss nur richtig fragen. Und das ist aber keine Strafe in diesem gerichtlichen, legalistischen Sinn, sondern das ist ein Wachrütteln. Da will Gott uns keinen Schaden zufügen, ganz im Gegenteil. Er will uns sagen, hey, so, wenn du so weitermachst, dann landest du wirklich ganz übel. So, jetzt wach mal auf. Jetzt mach dir klar, was du da für ein Leben führst und ändere dein Leben. Also,
beschreiben ja auch viele, dass sie dann, wenn sie dann plötzlich mit dem Kopf vor die Wand gerannt sind und ein Stoppschild bekamen, dass es dann hinterher deutlich, dass das die Chance dann auch war, etwas zu verändern.
So ist es, ja. Eben, das ist ein tiefer Sinn des Leidens, ja.
Heute ist Palmsonntag.
Eine Bewusstwerdung.
Ja. Ja. Heute am Palmsonntag stehen wir am Anfang der Karwoche, in die Woche, in der wir das Leiden Jesu ganz intensiv betrachten. Wir fragen hier im Standpunkt bei Radio Horeb den Psychiater und Philosophen Dr. Boris Wandruschka, was hat das Leiden Jesu mit mir zu tun? Einige Fragen hat Dr. Wandruschka schon beantwortet, aber vielleicht haben Sie auch welche, liebe Hörerinnen und Hörer, oder Sie haben sich auch schon Gedanken zu dem Thema gemacht. Was hat das Leiden Jesu mit mir zu tun? Sie können jetzt gerne anrufen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie hier direkt mit Dr. Wandruschka sprechen können zum Thema, was hat das Leiden Jesu mit mir zu tun? 089 517 008 008. Das gilt für Deutschland. Ansonsten bitte wählen Sie vorweg die 0049 und dann die 89 517 008 008. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Seht auf seine Wunden, er hat uns verbunden, geheilt und wiederhergestellt.
Was hat das Leiden Jesu mit mir zu tun? Das fragen wir hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Das Leiden Jesu öffnet eine Tür für uns, um immer wieder, egal wo wir stehen und selbst in der größten Ferne von Gott stehen, vielleicht öffnet eine Tür zurück zu Gott. Der Kern für Dr. Boris Wandruschka des Leidens Jesu. Dr. Boris Wandruschka ist Psychiater und Philosoph, unser Gast hier im Standpunkt, und Sie können direkt mit ihm sprechen und auch Ihre Gedanken zum Thema Leiden und was hat das mit mir zu tun, mit einbringen unter 089 517 008 008. Cornelia ruft uns aus Heiligenstadt an. Grüß Sie Gott, guten Abend.
Ja, guten Abend, mein Name ist Cornelia.
Hallo.
Ja, ich habe eine Frage. Ich bin ja nun in der Familienkrankheit Alkoholismus, habe ich lange Zeit und viele Jahre gelebt. Und meine Frage ist, ich habe als Christin einmal versprochen, in guten und in schlechten Zeiten. Nun war das mein Partner, jetzt muss ich sagen, war. Ich war 35 Jahre verheiratet und ich musste mich dafür entscheiden, dass ich dann doch gehe, weil dieses in guten wie in schlechten Zeiten, das war in mir so verankert. Nur aus heutiger Sicht und therapeutischer Sicht musste ich mich dafür entscheiden, weil ich hätte mich selber damit umgebracht, wenn auch Gewalt mit dem Spiel ist. Aber letztendlich bleibt ja so ein Haken, erziehungstechnisch von der traditionellen Erziehung. Wie kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, auch christlich, dass ich mich als Frau, als Ehefrau entschieden habe, mich aus diesem Leid zu befreien. Gott sei Dank habe ich das 12-Schritte-Programm kennengelernt und gerade dieser dritte Schritt aus dem 12-Schritte-Programm, der heißt, wir fassen den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden, anzuvertrauen. Und dazu dieses Gelassenheitsgebet, das hat mir geholfen, auf dem Heilungsweg jeden Tag weiter Fortschritte zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie das Gelassenheitsgebet kennen. Das denke ich mal, dass Sie das kennen. Mhm, ja. Auf jeden Fall war das für mich grundsätzlich, dass ich mich mit Menschen, die gleichgesinnt auch und auf dem Heilungsweg sind, mich mit jeden Tag mit ihnen unterhalte oder auch die gewisse Literatur, und es ist ja noch auf mehreren Säulen, dass dieser Heilungsweg vollzogen werden kann. Das bedeutet auch Psychotherapie, auch Krankenhausaufenthalt. Und das muss ich sagen, dieses 12-Schritte-Programm, wie Sie sagen, auch universell Gott für uns da ist. Und genau dieses 12-Schritte-Programm ist auch universell. Und ich muss sagen, ich habe einen guten Weg damit gefunden. Aber ich würde gerne noch mal Ihre Meinung dazu hören. Danke fürs Zuhören.
Frau Conny, ich bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie das mit eingebracht haben. Nämlich, ich finde das eine unglaublich wichtige Frage. Die merke ich, die arbeitet auch immer wieder, nicht nur bei mir, auch bei anderen. Inwieweit ist es in so einem Fall, wie Frau Hörerin es geschrieben hat, Cornelius beschrieben hat, da ist die Frage auf der einen Seite, hat es versprochen, eben in guten wie in schlechten Tagen, jetzt sind die schlechten Tage da. Wie lange ist es so, dass man so etwas erträgt und sagt, ja, Jesus hat ja auch gelitten, hat es auch ertragen, auch Unrecht ertragen. Und wann ist der Punkt erreicht, wo man, wie sie sagte, sich dann einfach irgendwann, sagt sie aus heute auch therapeutischer Sicht, dann richtig entschieden hat zu sagen, da muss ich jetzt einen Schlussstrich ziehen. Das ist ja manchmal so ein Punkt, der gerade für Christen ein ganz großes Thema ist.
Keine Frage. Ja, das ist meistens mit einem schweren Gewissenskonflikt verbunden. Zwangsläufig, also das hat die Cornelia sehr genau beschrieben und eigentlich auch wunderbar erläutert. Also ich bin damit völlig d'accord, also ich müsste das jetzt gar nicht noch weiter ausführen. Aber natürlich im konkreten Einzelfall ist das eine schwierige Entscheidung, die ja meistens auch viel Zeit benötigt. Die macht man nicht an einem Tag oder so irgendwas. Ja, sondern da braucht man auch Hilfe und Gespräche und muss die Sache wirklich bedenken. Was heißt denn das in guten und in schlechten Tagen? Das ist ja ein schönes Wort, aber heißt schlechte Tage, dass ich destruktives Verhalten mittragen soll? Ja? Das ist ja doch sehr die Frage. Schlechten Tage kann ja heißen, was weiß ich, wir leben in Armut und das muss ich mit durchtragen. Aber das ist ja was anderes, als wenn mich einer vergewaltigt oder wenn einer meine Kinder beschädigt. Ja, heißt das das auch? Sind das auch schlechte Tage? Das kann man ja wohl nicht sagen. Also wenn es wirklich, wirklich schädigend und auch moralisch verwerflich wird, dann ist einfach eine Grenze erreicht. Also schlechte Tage darf nicht heißen, jedes sittlich verwerfliche Verhalten muss man hinnehmen, schweigend und wie ein Lamm. Das ist damit sicher nicht gemeint. Und wie man dann im Konkreten damit umgeht, das ist individuell verschieden. Es wird Menschen geben, ich habe Freunde, die sind in so einer Ehe und die sagen, aus ihrem Glauben heraus tragen sie das bis zum Ende durch. Obwohl es im höchsten Grade destruktiv ist, muss man akzeptieren, wenn das ein Mensch kann und so nur mit seinem Gewissen vereinbaren kann, muss man das akzeptieren. Aber genauso, wenn ein Mensch sagt, das ist für mich eine Grenze erreicht. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt allgemein für alle Fälle festlegen kann. Ja, das ist ein Irrtum, wenn man meint, man könnte jetzt irgendwie angeben, ab welchem Punkt man, dann ist natürlich auch die Frage der Scheidung. Ich empfehle den Paaren, die ich behandle, wenn das so eine Situation ist, doch erstmal die Trennung oder den Abstand. Ja, man muss ja nicht gleich an die Scheidung denken. Und dann muss man weiter gucken. Im Abstand, in der Trennung, kann ja vieles geschehen, wenn zum Beispiel beide bereit sind, Therapie zu machen und an sich zu arbeiten. Aber wenn dann nur einer an sich arbeitet und der andere macht einfach so weiter, ja, was dann? Dann kann man wahrscheinlich nicht mehr zusammenkommen. Ob man sich dann scheidet oder nicht, das ist natürlich dann mehr eine Glaubenssache natürlich. Also nach katholischer Auffassung kann man sich halt eben nicht scheiden lassen, außer man kann die annullieren lassen, die Ehe, aber das ist ja auch wieder.
Das ist oft dann erst der zweite Schritt. Ich denke, Cornelia, richtig verstehe, geht es erstmal darum, die Frage eben, vor allem wenn körperliche Gewalt im Spiel ist, nicht zu sagen, muss ich da nicht den Schlussstrich ziehen? Das ist ja mal erst die Frage, dann, wie es dann weitergeht, ist dann der zweite Schritt.
Ja, zumindest muss ich mich erstmal schützen. Und da kann ich Hilfe aufsuchen, ein Frauenhaus und was es alles gibt. Und in diesem Schutz dann kann man ja wieder zur Besinnung kommen. Und was für Wege gibt es? Gibt es überhaupt noch ein Gespräch mit diesen Menschen, eine Gesprächsmöglichkeit oder wie auch immer? Also man muss erstmal einen Raum des Schutzes herstellen oder aufsuchen. Und das ist ja doch in unserer Gesellschaft möglich.
Also für mich, ich hätte noch mal einen wichtigen Einwand dazu. Ja, und zwar ist das, wir sagen in der Selbsthilfegruppe, weiter im gemütlichen Elend, weil Sie den Einwand hatten, das bleiben auch Menschen auch in diesem Krankensystem. Klar. Und dann, wenn ich sage oder wir in der Selbsthilfegruppe sagen, weiter im gemütlichen Elend, wie lange soll denn das dann noch weitergehen? Ich sollte ja aus christlicher Sicht ja auch mich selbst lieben. Und ich bin ja auch so erzogen worden, dass er die Liebe zu meinem Nächsten, also liebe deinen Nächsten mehr wie dich selbst. Ich habe mich ja selber verausgabt über viele Jahre. Und deswegen kann ich das nicht so ganz korrekt finden, wenn ich das, ich habe das 35 Jahre mitgemacht. Und letztendlich, wie Sie schon sagen, ich brauchte viel, viel Hilfe, um auch mal selbst, mich selbst zu finden. Und trotzdem muss ich sagen, durch die Familienkrankheit, Alkoholismus, durfte ich mein Leben aufarbeiten, kennenlernen und genesen. Und das liegt mir sehr am Herzen, dass ich den Weg zu unserem Herrn Jesus Christus gefunden habe. Und ich denke, die Wahrheit ist, also der Weg ist die Wahrheit, um zum Leben zu gelangen. Danke fürs Zuhören.
Ja, genau. Also dem kann ich nur zustimmen. Und Sie haben da natürlich zu Recht eine Gefahr benannt, dass jemand sich auch in diesem Leiden und in dieser Destruktivität einrichten kann, eingewöhnen kann. Ja, man kann einfach sagen, feige ist, in den Konflikt zu gehen, die Sachen anzusprechen und zu sagen, stopp, die Linie ist überschritten, so kann es nicht weitergehen. Das, man kann auch immer umdrehen und sagen, das ist ja auch eine Chance für den anderen, wenn ich da eine Grenze ziehe. Dann kann der andere auch daran vielleicht aufwachen und sehen, oh, was mache ich da eigentlich? Also in der Tat, man kann natürlich auch sich in solche furchtbaren Situationen einrichten, eingewöhnen. Und das ist dann höchst fragwürdig. Und ich würde auch sagen, man soll den anderen nicht mehr lieben als sich selbst, sondern liebe den anderen wie dich selbst. Das ist ja ein genialer Spruch, der eine Gleichheitsaussage macht. Und das heißt, ich bin für mich genauso verantwortlich wie für den anderen. Also mindestens für mich genauso verantwortlich wie für den anderen. Und kann mich nicht völlig vernachlässigen. Ja. Und mich einfach der Zerstörung anheimgeben.
Dankeschön, Frau Cornelia, für Ihren Anruf. Alles Gute, viel Segen für Ihren weiteren Weg wünschen wir. Ich möchte noch eine ganz kurze Frage noch anschließen an Dr. Wandruschka. Wir kommen ja in solchen Situationen, wenn wir in Gewissenskonflikten sind, und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass solche Punkte ein Gewissenskonflikt sind und dass dann eben jeder auch eben nach seinem Gewissen entscheiden muss, was richtig ist in dem Moment. Vielleicht kommt jemand eben auch zu einem anderen Erkenntnis, weil seine Situation einfach auch anders ist. Natürlich. Aber wir haben ja oft Angst, schuldig zu werden. Und dann versuchen wir, alles genau richtig zu machen. Ist es nicht so, dass das Kreuz Jesu uns auch ein bisschen diese Angst nehmen kann, dass wir irgendwann uns entspannen können und sagen, ich werde eigentlich ständig und immer wieder auch schuldig, auch vielleicht merke ich es manchmal auch erst hinterher, aber es gibt ja diesen berühmten Lutherspruch, dass man fröhlich sündigen soll, so ähnlich, nicht? Das heißt, finde ich ein bisschen zu flott, um es einfach nicht ernst zu nehmen, die Sünde. Aber trotzdem steckt was dahinter, nicht? Sozusagen, Jesus hat uns am Kreuz erlöst und jetzt können wir uns auch die panische Angst, etwas falsch zu machen, ein wenig abschütteln.
Auf jeden Fall. Also sonst wird es ja zwanghaft. Ja, sonst bekommt man ja Panik und Zwänge. Das ganz, ganz richtig. Also da muss auch ein Freiraum da sein. Nicht jetzt in dem Sinne, ich probiere mal rum, ob ich schuldig werde oder so, sondern ich glaube, wenn man sich selber prüft und kann sagen, ich bemühe mich in einer äußerst schwierigen Situation einen Weg zu finden, dann kann man vielleicht sagen, ja, ich habe die falsche Entscheidung getroffen, aber ich würde das nie als Schuld bezeichnen, weil ich habe mich ja bemüht, dass ich dann mich irre. Das ist menschlich, aber das ist doch keine Schuld. Ja. Entscheidend ist, ob sich ein Mensch bemüht. Darauf guckt Gott. Er guckt auf das Herz. Er sieht, da leidet einer, da ist einer in Not. Er sucht einen Ausweg. Er versucht, mit dem Partner zu reden, mit einem Therapeuten. Dass dann oft nicht der richtige Weg gleich zu finden ist oder dass es vielleicht den so gar nicht gibt, dass der so einfach eben nicht da vor einem liegt. das ist menschlich und ist eigentlich keine Schuld. Also Schuld würde ich schon immer damit verbinden, das versuche ich meinem Patienten immer klar zu machen. Schuld heißt, und Sünde erst recht, ich füge einem anderen bewusst einen Schaden zu. Ich bestehle ihn, ich betrüge ihn bewusst. Ich weiß, ich klaue ihm jetzt seine Rente. Ja, ist mir passiert. Ich klaue ihm jetzt seine Rente. Mein Finanzberater hat das hingekriegt, wird von der Polizei gesucht. Das hat er ganz bewusst, und ich habe ihn gefragt, Sie wissen, was mit mir passiert, wenn Sie mich jetzt betrügen. Nein, niemals, hat er doch gemacht. Das ist Schuld. Aber wenn ich mich bemühe in einer schwierigen Situation, und eine Partnerschaft ist ja immer schwierig in solchen Situationen, einen Ausweg zu finden, dann kann ich mich irren, kann die falsche Entscheidung treffen. Das ist keine Schuld. Und dafür sollte man keine Schuldgefühle haben. Man muss sich dann berichtigen. Man muss dann sagen, oh, da habe ich mich jetzt völlig verschätzt oder habe ich was übersehen. Dann muss man sich korrigieren, sich vielleicht auch entschuldigen und sagen, tut mir leid, dass ich dir jetzt da was zugemutet habe. Ja, dann ist es nicht so drückend. Schuld ist ja immer was sehr Drückendes und macht uns enorm unfrei. Mhm. Und davon befreit uns Jesus eigentlich auch. Also er sagt, denke ich schon, lauft nicht ständig mit Schuldgefühlen herum. Also und schon gar nicht in dem Sinne, wie seine Jünger da tun. Der Junge ist von Geburt an blind. Was haben seine Eltern für eine Sünde begangen? Ja, kennen Sie Johannes 9 zum Beispiel? Und da sagt er eben, da hat keiner eine Sünde begangen. So, das hat einen anderen Hintergrund. Also so eine gewisse innere Freiheit, nicht um zu sagen, ah ja, dann sündige ich halt. Das ist natürlich Unsinn. Man soll nicht sündigen, also auch keine Sünde riskieren. Das soll man auch nicht. Man soll keine Sünde riskieren. Aber sich bemühen und akzeptieren, dass wir uns irren können. Und den Irrtum dann auch berichtigen, wenn sich es halt so herausstellt.
Also es entspannt ein Stück. Jesus, wenn wir den Glauben richtig verstehen, entspannt uns auch.
Natürlich.
Nochmal unserer Hörerin. Und dann würde ich gerne Herrn Blank mit hineinnehmen aus Isny im Allgäu. Wartet schon recht lange. Guten Abend, Herr Blank, dass Sie anrufen. Herr Blank, ja. Können wir Sie hören?
Grüß Gott. Grüß Gott. Guten Abend, ja. Ich muss ich jetzt ausholen. Jesus ist doch zu dem auf die Welt gekommen, dass er uns einmal erlöst.
Ja, klar.
Mhm. Oder? Der war doch früher schon im Himmel, dann ist er vom Himmel gekommen. Oder? Als Geist und dann als Kind aufgewachsen. Und ja. Und wenn der nicht vom Kreuz abgenommen worden wäre und in den Grab gelegt, dann wäre der in Zitrodalen ausgeschmissen worden, dann hätten ihn die Adler und die Hunde gefressen. Dann könnte mir nie erlöst werden.
Okay.
Ja, also es ist...
Ist jetzt einfach nur eine Anmerkung von Ihnen, also ich habe jetzt keine Frage.
Und ich bin ein Sünder. Und durch das brauche ich Jesus. Oder, ja? Wir Menschen sind alle Sünder.
Das ist richtig, ja.
Ich denke, Herr Blank, das können wir einfach so stehen lassen. Eben das, was Sie gesagt haben, Jesus ist gekommen, um uns alle zu erlösen. Wir sind alle Sünder und dürfen alle die Erlösung in Anspruch nehmen. Vielen Dank Ihnen, Herr Blank. Dann alles Gute ins Allgäu. Und wir kommen nach Stuttgart zu Herrn Eberhard.
Ja, guten Abend. Ich hätte drei Punkte, die ich ansprechen wollte. Der erste ist gerade, der Vorredner hat es schon angesprochen jetzt. Ich glaube, Sie haben gesagt, Atheisten können nicht sündigen.
Mhm. Ja.
Aber die Bibel sagt ja, wir sind alle Sünder. Und Gott hat ja dem geschaffenen Leben eine Bestimmung gegeben, eine Bestimmung des Guten. Und dazu stellt Gott uns Menschen und das geschaffene Leben in eine Schöpfungsordnung hinein. Und wenn wir diese Schöpfungsordnung Gottes nicht achten, dann nimmt Leben Schaden.
Mhm.
Beispielsweise können wir den Satz von Jesus nehmen, wo er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
Mhm.
Das heißt für mich, es gibt wieder göttliche Mächte. Und wenn wir, oder inwieweit wir diesen widergöttlichen Mächten Raum geben, verfallen wir in Sünde, in Fehlwege und auch in Abgründe des Menschseins.
Herr Eberhardt, vielleicht sprechen Sie auch an, das, was auch Johannes Paul II. Zum Beispiel als strukturelle Sünde bezeichnet hat. Also es gibt die persönliche Schuld, die vielleicht Dr. Wandruschka anspricht, indem er sagt, also es gibt die Schuld, wo ich mich nur bewusst gegen Gott wende und persönlich wirklich schwer schuldig werde. Ich würde gerne Ihnen noch ein zweites Argument zur Seite stellen, das ich auch noch hinzufügen würde, bevor wir Dr. Wandruschka dazu hören. Umgekehrt ist es ja so, dass Jesus auch sagt, dass Menschen Jesus dienen, ohne es zu wissen. Ja, also manche dienen ja offensichtlich Jesus, ohne dass sie ihn kennen. Da hat ja auch, einer der Kirchenväter hat gesagt, diese Bibelstelle, wo diejenigen sagen, wann haben wir dich besucht und wann war...
Der anonyme Christ sozusagen. Der anonyme Christ.
Also wenn es einen anonymen Christen gibt, müsste es ja theoretisch auch den anonymen Sündiger geben können.
Ja, das ist logisch nicht ganz zwingend, aber ich weiß schon, was Sie meinen. Mhm. In gewissem Sinne ist das natürlich auch richtig so, aber es ist schon wichtig, dass man genau differenziert. Es gibt ja auch von Paulus ganz klar die Aussage, auch die Heiden haben ein Bewusstsein vom Guten. Ja, das ist von Gott sozusagen,
nicht das Gesetz.
Ja, genau, das ist das Gewissen letztlich. Das hat ja jeder Mensch, hat eine gewisse Instanz, ob er Heide ist oder Christ oder was auch Hindu ist oder Buddhist, spielt ja gar keine Rolle. Also sozusagen, da ist in unser Herz sozusagen das Gesetz des Guten hineingeschrieben. Und das kann natürlich jeder Mensch verletzen. Aber Sünde jetzt im wirklich vollen Sinne setzt eben ein Gottesbewusstsein voraus. Und insofern wäre es jetzt schwierig, zum Beispiel bei einem Buddhisten, der spricht nicht von Sünde. Das gibt bei ihm einfach keinen rechten Sinn, ja, weil für ihn existiert kein personaler Gott. Aber es gibt natürlich für ihn Unrecht. Ja, es gibt sittlich Verwerfliches für den Buddhisten, aber es gibt keine Sünde. Die Sünde ist eben einfach auf einen personalen Gott bezogen. Und natürlich können wir die Schöpfungsordnung verletzen, aber das kann auch ein Buddhist, und das weiß er auch, dass wie die verletzt werden kann. Aber das würde er eben auch nicht als Sünde bezeichnen, sondern als Unrecht an der Schöpfungsordnung. Also insofern finde ich, gibt es da schon einen Unterschied. Das Christentum hat eben diesen personalen Gott, auf den alles bezogen ist. Und das würde ich ungern relativieren, ehrlich gesagt. Und
Könnt ihr auch sagen, mit mehr Wissen um Gott ist auch eine höhere Verantwortung verbunden.
Ja klar. Das heißt, je klarer mein Gottesbewusstsein wird, desto klarer wird natürlich auch mein Sündenbewusstsein. Ja. Das hängt ja ganz eng zusammen. Das lehrt ja Paulus auf jeder Seite. Das Gesetz weckt unser Gottesbewusstsein und damit auch unser Bewusstsein von der Sünde. Das ist sozusagen die Funktion des Gesetzes.
Dann.
Und auch die Schuld. Klar. Also ich meine, schuldig können ja alle Menschen werden, aber die Sünde ist ja nochmal eine spezielle Schuld. Ja, ist nicht irgendeine Schuld, sondern ist eine Schuld im Kontext einer göttlichen Schöpfungsordnung und eines Gottesbezuges. Also deswegen würde ich da gerne genauer unterscheiden, dass eben alle Menschen schuldig werden können, aber im Sünde im vollen Sinne macht für mich keinen Sinn. Also dann wird es schwierig einfach, weil dann vergewaltige ich den anderen. Dann sage ich ja dem anderen, der jetzt zum Beispiel kein Christenglauben hat, du bist ja gar kein voller Mensch oder so irgendwas. Das finde ich schwierig. Also das ich kann den Glauben dem anderen nicht überstülpen, ja, indem ich ihm die Sünde überstülpe. Das finde ich schwierig. Ich kann ihn gewinnen, und das versucht ja Paulus, ihn bewusst machen. Du, da gibt es einen Gott, das kannst du in der Schöpfung sehen, und an Christus kannst du das lernen. Und dann erwache ich, oh, ah, okay, ja, dann bin ich ein Sünder, natürlich, klar. Ja. Aber schuldig kann...
Verstanden, Herr Eberhard, oder?
Ja gut, vielleicht müsste man dann zwischen Sünde und Gottlosigkeit unterscheiden. Aber ich hätte noch eine zweite Anmerkung, vielleicht kurz. Paulus schreibt im Philipperbrief, ihn, Jesus Christus, möchte ich erkennen. Und dann spricht er auch, dass er teilhaftig wird der Gemeinschaft seiner Leiden. Und Jesus sagt ja auch mal, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt täglich, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt doch, dass wirkliche Nachfolge womöglich eben auch ins Leiden hineinführt.
Auf jeden Fall, ja.
Und der dritte Punkt, den ich noch kurz ansprechen wollte, wegen dem strafenden Gott. Wenn wir jetzt vom Paradiesgarten ausgehen, wo Adam und Eva dann von der verbotenen Frucht essen und dann Gottes Zorn eben doch entbrennt, wenn man so will. Und er sagt dann, weil du dies getan hast, wirst du, Eva, Schmerzen haben.
Ja, klar. Berühmte Stelle. Naja.
Und der Adam, du wirst eben im Schweiße deines Angesichts ein Brot erwerben. Und Paulus spricht ja auch in Römer 8 von den Leiden dieser Zeit und dass die Schöpfung unterworfen ist der Vergänglichkeit und dass sie durch Gott unterworfen wurde, der Vergänglichkeit.
Richtig. Natürlich.
Also da ist schon irgendwo auch der Aspekt der Strafe mit drin. Und das biblische Gottesbild ist halt doch auch sehr differenziert.
Zweifellos. Da sind natürlich jetzt viele Aspekte drin. Die Frage auch, wie man diese Erzählungen, diese Geschichten, diese Berichte deutet, ob man das alles jetzt wortwörtlich nimmt, zum Beispiel Zorn Gottes und so weiter, und eben auch Strafe, ob das wirklich jetzt Strafe im menschlichen Sinne ist. Darum geht es natürlich, um das zu durchdenken. Habe ich versucht, ein bisschen zu klären, dass wir aufpassen müssen, da nicht zu sehr das zu vermenschlichen, in solche anthropomorphistische Projektionen, nennt man das, hineinzugeraten. Dass jetzt zum Beispiel Adam und Eva, dass der Abfall von Gott, ja, das ist ja deren Tat, dass der Konsequenzen hat. Darum geht's, glaube ich. Dass diese Abkehr von Gott, also die Abkehr von der Fülle des Lebens, von der Harmonie, von der Glückseligkeit, von der Reinheit des Gewissens, Konsequenzen hat, und zwar notwendige. Das will, glaube ich, die Bibel ausdrücken. Die Bibel sagt, wenn ihr euch von Gott abkehrt, dann verliert ihr das Paradies. Wie auch immer man das jetzt genau verstehen will. Dann verliert ihr die Nähe Gottes. Und der Verlust der Nähe Gottes heißt Leiden. Aber das muss man nicht als eine sozusagen juristische Strafe auffassen, dass Gott jetzt bestraft, sondern er sagt, okay, man kann es so sagen, ich sag's mal so. Gott sagt, okay, ihr wollt ohne mich zurechtkommen. Dann macht's. Ich lasse euch gehen. Ihr wollt ohne mich zurechtkommen. Das ist ja auch bei der Parabel vom verlorenen Sohn. Du willst ohne mich. Ich lasse dich gehen. Nicht bestrafen. Ich lasse dich gehen. Aber die Folgen musst du tragen. Und an den Folgen erkennst du dann das, was nicht stimmt. Und die Folgen sind eben die wunderbar beschriebenen im Alten Testament. Harte Arbeit, Leiden, alt werden, sterben müssen, krank werden, Kämpfe und so weiter. Mord und Totschlag eigentlich. Aber das ist nicht eine Strafe Gottes, sondern das ist die Konsequenz der Abkehr von der Gottesverbindung. Das glaube ich, ist da darin ausgedrückt. Wir haben im Christentum genügend gestraft. Gucken Sie mal in die Stuhlen rein, wie wurden die Kinder bestraft? Ja? Mit Gewalt, ich bin noch bestraft worden, geschlagen worden. und so weiter und so weiter. Ist das göttlich? Ist das das, was Jesus will? Das leuchtet mir nicht ein. Aber die Konsequenz unseres Unrechttuns, das müssen wir durchleiden. Das nimmt uns Gott nicht ab. Ja, egal, was ich für ein Unrecht tue. Und wer sich von Gott abkehrt, das ist eben unser Thema heute, der kehrt sich vom Leben ab. Vom Leben in seiner Fülle und in seiner größten Güte. Und das will er uns zeigen. Und das zeigt uns eben auch Jesus am Kreuz. Wer sich von Gott abkehrt, landet im Nichts. Ja, in diesem Leiden der Einsamkeit, der Verlorenheit, der Verzweiflung und alles, der Leere, alles das, was da dazugehört.
Also man könnte dann in Ihrer Lektüre sagen, Gott straft den Menschen nicht in dem Sinne, in dem er sie aus dem Paradies rauswirft, sondern in dem Adam und Eva eben Gott diese eine Gebot, das für ihn so die Grundbedingung war, um an seinem Liebe gebunden, also im Grunde in seinem, unter seinem Schutz zu bleiben, indem sie das gebrochen haben, haben sie sich selber herausgeschmissen.
So ist
das ist die logische Konsequenz aus ihrem Verhalten und sie müssen jetzt mit den Folgen leben. Und man könnte fast sich vorstellen, dass Gott traurig ist, als er ihnen sagt, ihr müsst jetzt leider gehen.
Das war sicher nicht sein Wunsch, wenn man jetzt mal menschlich redet. Gott hat keine Wünsche, aber das war nicht sein Plan. Sein Plan war, dass sie bei ihm bleiben. Mit ihm verbunden bleiben und nicht sich gegen ihn wenden. So ist doch auch ihr Plan, ich weiß nicht, ob sie Kinder haben, ist doch sicherlich, dass ihre Kinder gut mit ihnen verbunden bleiben und sich nicht gegen sie wenden. Aber das kommt vor. Und wenn sie Eltern sind, gute Eltern, dann sagen sie, okay, also du kehrst dich von mir ab, du willst jetzt erstmal nichts mehr von mir wissen, ich lass dich. Ja, schlagen sie dann diese Kinder? Strafen sie dann noch zusätzlich?
Man könnte das dann noch weiterspinnen, den Gedanken, wenn wir noch mehr Zeit hätten und fragen nach der glücklichen Schuld, nicht, die dann so jemanden wie Jesus, also dass Gott im Grunde aus dem, was wir gesündigt haben, dann etwas gemacht hat, was in Jesus Christus dann noch größer war.
So ist es, Felix Kulpa.
Sozusagen.
Genau. Richtig. Genau. Ja, natürlich, weil diese Abkehr von Gott hat das Kommen des Gottmenschen notwendig gemacht. Und dadurch hat natürlich die Weltgeschichte einen Dreh gekriegt, den hätte sie vorher nie so kriegen können. Ja, damit sind ganz neue Dimensionen eröffnet. Da bräuchte man nochmal einen eigenen Abend.
Genau, wenn wir mehr Zeit hätten, könnte man noch weiter darüber philosophieren.
So ist es. Wir haben nur überwiegend das Negative des Leidens. Aber das Leiden hat ja noch eine ungeheuer konstruktive Seite. Also, aber darauf können wir jetzt einfach nicht eingehen. Das wäre dann noch eben auch zu bedenken. Ja, also. Ja.
Herrn Eberhard auf jeden Fall, dass er das mit eingebracht hat.
Ja,
vielen Dank.
Ja, das ist ja wichtig.
Diesen Gedanken. Alles Gute Ihnen. Und dann ganz zum Schluss haben wir noch kurz Zeit für Frau Cornelia aus Braunschweig. Guten Abend.
Hallo, guten Abend. Das ist schön, Hallo. Dass ich noch dran komme. Guten Abend, Herr Dr. Wandruschka und Frau, Entschuldigung, ich weiß Ihren Namen. Frau Fröhlich, hallo. Ich habe das eben ganz gespannt verfolgt. Ich habe mich schon vor zwei oder drei Leuten gemeldet gehabt und versucht, den Einstieg zu finden. Also mein Gedanke war, wer im Spannungsfeld von Gut und Böse lebt, und das ist nun mal auf dieser Erde so, und diese Erde ist kein Paradies. Es gibt im Grunde das Unrecht, was durch Kain und Abel in die Welt gekommen ist. Und wer in diesem Spannungsfeld lebt, also spätestens derjenige, der versucht, den Weg des Guten, den Weg Gottes, den Weg Jesu zu gehen, der wird früher oder später, wenn er konsequent weitergeht, in Kontakt kommen und mit dem Gegenspieler zu tun kriegen, mit dem Gegenpol oder nennen wir ihn, wie wir wollen. Und dass das mit Leid verbunden ist, das ist, also logischer geht's nicht. Das ist einfach so. Das heißt, ich muss nicht schuldig sein an irgendwas, um mit Leid in Kontakt zu kommen. Wenn Leid mir passiert, dann bin ich gefragt, im Grunde, wie gehe ich damit um? Wenn ich das einfach aus falschem Denken heraus als Strafe betrachte, dann ist das Leid ja noch verdoppelt. Also das wird auf die Weise dann im Grunde noch schwerer als vorher. Wenn ich mir aber denke, es ist einfach ein Hindernis, auf dem Weg gerade weiterzugehen, den Weg des Guten beizubehalten und weiterzugehen, gehen oder jemandem zu helfen, dass er diesen Weg gehen kann, dass das nicht leicht ist, ist für mich ganz logisch. Ich interpretiere das aber anders. Also ich muss das nicht als Strafe Gottes oder sowas betrachten. Und trotzdem kann es so schwer sein, dass ich fast dran kaputt gehe. Sie haben auch gesprochen von Verzweiflung und Einsam. Na klar, Menschen, die sich von Gott entfernen, durch eigene Entscheidung und sowas, die landen jenseits der Geborgenheit unter dem Flügel Gottes. Also wenn ich an den Psalm 91 denke, wer im Schutz des Allerhöchsten lebt, im Schatten des Allmächtigen und so, da ist keine Verzweiflung und trotzdem kein Leid da sein. Aber die Seele trägt dieses Leid und Seele und Geist tragen dieses Leid, einfach weil ein inneres Ja dazu da ist, ich bin auf der richtigen Spur und was mir im Grunde da entgegenkommt, der Gegenwind, den bin ich bereit zu akzeptieren und ihm zu begegnen, so gut ich kann. Also so ist mein Verständnis davon.
Also das kann ich nur unterstreichen, da habe ich überhaupt kein Jota an Kritik zu üben. Höchstens eben die eine Ergänzung, das sagt natürlich jetzt der Psychotherapeut, aber das ist ja auch Alltagserfahrung, dass man sich auch immer fragen kann, was ist mein Anteil? Was ist mein Anteil, dass es jetzt in meinem Leben so einen Stress gibt, irgendein Leid, ein Konflikt, ein Missverständnis? Oft ist es einfach ein Hindernis, das ist richtig, wie Sie sagen, aber manchmal bin ich ja doch irgendwie auch beteiligt. Und habe es vielleicht ungewollt oder unbewusst auch mit herbeigeführt. Also die Frage sollte sich ein erwachsener Mensch schon immer auch stellen, hat es auch was mit mir zu tun? Habe ich auch einen Anteil daran? Weil wir sind ja verstrickt. Wir sind ja in alles verstrickt. Und insofern sind wir nie nur Betroffene, die halt einfach nur Pech haben, sondern in vielen Fällen sind wir halt auch irgendwie beteiligt. Und gerade natürlich in Partnerschaften, in Beziehungen sind wir immer beteiligt. Ja, und da ist die Frage einfach auch wichtig, was ist mein Anteil an der Geschichte? So. Aber sonst haben Sie natürlich vollkommen recht. Und dann ist man von dem Strafgedanken weg eigentlich.
Danke Ihnen, dass Sie das mit eingebracht haben. Alles Gute Ihnen noch nach Braunschweig. Und Herrn Dr. Wandruschka, habe ich eine kurze Schlussfrage noch. Ja. Sie haben ja, das haben wir eingangs gesagt, wirklich viel mit dem Thema Leiden, körperliche Leiden vor allem zu tun gehabt. Und ist es ja so, wenn man starke körperliche Schmerzen hat, dann kann dieses Leiden alles andere als mystisch sein. Da ist manchmal wirklich der harte Alltag da. Was hilft Ihnen in solchen Momenten? Sie haben mit Schmerzen, gerade mit dem Thema Schmerzen, auch mit Erschöpfung, Müdigkeit, sehr, sehr viel bis heute zu tun. Was hilft Ihnen in solchen Momenten?
Naja, das ist ein ganzer Strauß von Maßnahmen. Ich muss ein sehr diszipliniertes Leben führen. Dazu gehören basale Dinge wie Pausen machen, spazieren gehen, ein bisschen Sport machen, Gymnastik, aber natürlich auch meditieren, ins Gebet gehen. Also das ist schon das Wichtigste, würde ich sagen. Also das ist ein ganzer Strauß. Natürlich habe ich auch viele Therapien selber gemacht und also als Patient. Und da würde ich jetzt nicht sagen können, da gibt es nur ein Zaubermittel, so ungefähr. Das ist ja auch sehr individuell.
Der Blick auf Jesus, was beeindruckt, was inspiriert Sie dann da?
Naja, der Blick auf Jesus schützt mich vor der letzten Verzweiflung. Also diese Anfechtung der letzten Verzweiflung und vor allem der Verbitterung. Also ein chronisches Leiden führt in Verbitterung. Da können Sie nichts gegen machen. Außer Sie können es auf Jesus beziehen. Das ist der einzige Schutz. Ja, sonst verbittert man als Mensch, ob man will oder nicht. Ein chronisches Leiden, was einem einfach zermürbt und einem alles wegnimmt, das verbittert. Aber wenn ich es auf Jesus beziehen kann, dann weiß ich, der hat das auch durchgemacht und ist nicht verzweifelt, ist nicht verbittert, hat die Verbindung zu Gott gehalten und hat das Leid dann doch letztlich auch überwunden. Also alle, die schwer leiden, wirklich möchte ich anrufen, prüfen Sie sich, ob Sie bitter werden. Und das ist ein ganz gefährliches Zeichen. Dann müssen Sie was tun. Sie müssen was unternehmen. Ihr Gebetsleben intensivieren, ein Gespräch führen mit Therapeuten, Priestern, egal. Die Verbitterung ist sozusagen ein Selbstvergiftungsprozess. Und der beginnt von selbst. Das können wir nicht verhindern. Und können wir nicht einfach abstellen. Und da muss man sich im Leiden an was Höheres und Größeres wenden, sonst wird es ja bitter eben.
Das, ist das ein, lassen wir als Schlusswort stehen in dieser Sendung. Ja. Was hat das Leiden Jesu mit mir zu tun? Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Dr. Wandruschka, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese Sendung hier am Palmsonntag. Ein herzlicher Dank. Und wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen weiterhin viel Kraft und auch weiterhin dieses Gottvertrauen auf Ihrem persönlichen Lebensweg.
Kann ich auch brauchen jeden Tag. Dankeschön Ihnen auch allen. Dankeschön.
Ganz viel Segen. Vielen Dank. Ein kurzer Blick auf die nächste Standpunktsendung. Dann ist schon Ostermontag. Also wir sind dann durchgegangen durch das Leiden Jesu hinein in die Auferstehung. Und genau das ist dann auch unser Thema, die Kraft der Auferstehung. Mein Lauf mit Gott. Tabitha Bühne ist Sportjournalistin, Läuferin, Autorin, hat eine wunderschöne Lebensgeschichte, die sie uns erzählt. Am kommenden Ostersonntag herzliche Einladung dann auch dazu. Die Standpunktsendungen finden Sie in unserer Mediathek, im Podcast bei Radio Horeb unter horeb.org. Schauen Sie einfach mal rein, stöbern Sie, Sie finden bestimmt das ein oder andere, was Ihnen an Thema gefällt, einfach horeb.org in der Mediathek und dann gerne auch unter der Sendereihe Standpunkt oder eine der vielen anderen Sendereien, die wir hier haben. Und die werden Sie, die Sendung, die Sie jetzt gehört haben, werden Sie dort auch ab morgen dann zum Nachhören finden, können Sie dann auch gerne weiterempfehlen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ein Dankeschön auch an alle, die uns so wirklich auch aufopferungsvoll unterstützen, sei es durch ihr Gebet, durch ihre Spende, durchs Weitererzählen. Ein herzliches Dankeschön immer wieder auch an dieser Stelle an Sie. Alles Gute und noch einen gesegneten Abend.